Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova. Und aus Köln zugeschaltet ist Matthias von Hellfeld, der Historiker der Alte. Tag, Matthias.
Ey, so alt bin ich noch wieder auch nicht, aber es grüßt trotzdem freundlich.
Unser alter Historiker. Thema genau. Heute, das Sharpeville-Massaker.
So ist es. Ja, war aber ganz, 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 ganz wichtig und ganz, ganz, ganz schlimm. Fand statt im März 1960 in Südafrika und ist der Wendepunkt in der Beziehungsgeschichte oder Verhältnisgeschichte zwischen der schwarzen Bevölkerung und der weißen Bevölkerung. Wir haben dort die Apartheid-Politik zu vergegenwärtigen. Das geht zurück, ehrlich gesagt, bis zur Kolonialherrschaft. Dort waren ja die Portugiesen und die Niederländer. Das war zunächst mal alles gar nicht so problematisch. 1857 gibt es ein Gesetz, das mit einer Art religiöser Begründung festlegt, dass Nicht-Weiße ihre Religion nur in eigenen abgesonderten Gebäuden ausüben dürfen. Und es gibt viele Historiker, die sagen, da ist sozusagen der Beginn der Apartheid zu finden, weil sozusagen zum ersten Mal per Gesetz festgeschrieben wird, dass es eine Ungleichheit gibt zwischen den Hautfarben Schwarz und Weiß. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass die Schwarzen die Einheimischen sind, also die dort immer gelebt haben, und die Weißen jene sind, die später, sage ich mal vorsichtig, dazugekommen sind über die Kolonialherrschaft, dann kann man natürlich schon von einem sehr starken Einschnitt in der Geschichte Südafrikas sprechen.
Was und das geht dann faszinierend ist, dass sich das überhaupt so durchsetzen konnte, dass eine Handvoll Weiße sagt, so, ihr seid jetzt döver als wir.
Und allein sind nicht döver. Nein. Die haben nicht gesagt, nein, das kam erst später. Die haben nicht gesagt, dass sie döver sind, sondern die Weißen, muss man sich immer vor Augen halten, hatten sozusagen die Macht in Händen. Also das waren die Leute, die die Gewehre hatten. Das waren die Leute, die das Geld hatten. Das waren die Leute, die die Plantagen besessen haben, die einfach große Ländereien übernommen, in Anführungsstrichen haben, im Zuge der vorher schon laufenden 200-jährigen Kolonialzeit Südafrikas. Ja. Und da waren eben schon Strukturen festgelegt, die sozusagen den Weißen, obwohl sie in der Minderheit waren, aber wegen ihrer wirtschaftlichen und militärischen Kraft, naja, ich sag mal, eine Art Oberhoheit über die Schwarzen gegeben haben, die zunächst einmal versucht haben, damit sich irgendwie auseinanderzusetzen. Es dauert ja immer so eine gewisse Weile, bis sich aus der Ungleichbehandlung und dann richtiggehend Widerstand entwickelt und solche Sachen sich dann eben so. Und diesen Prozess, den kann man in Südafrika sehr gut sehen.
Ich hätte halt erwartet oder ich würde halt erwarten, da ist halt so ein Land, da leben, keine Ahnung, 1 Million Schwarze und dann kommen jetzt 5000 Weiße und sagen so, wir sind jetzt eure neuen Herren. Und da würde man ja eigentlich erwarten, dass jeder normale Mensch sagt, was willst du, du kriegst jetzt ein paar auf die Mütze und wir schmeißen dich wieder raus. Dass ja, das so gut funktioniert hat, weltweit ja auch in der Kolonialzeit.
Ja, das ist aber nur die Vorstellung.
Absolut faszinierend. Also,
naja, das ist schlimm faszinierend natürlich. Ja, aber natürlich ist das die Vorstellung von kleinen Mäxchen. Ja. Dort kamen Leute, da kamen Leute mit Gewehren und mit militärischer Gewalt und mit Brutalität. Das ist das eine. Das zweite ist, sie brachten Krankheiten zu den Einheimischen, die nicht verarbeiten konnten. Die hatten keine Gegenwehr, keine Immunsysteme, die das aushalten. Das heißt, die waren dezimiert. Und sie haben den, ich sag mal, Infrastruktur gebaut, weil die weißen Kolonialherren brauchten ja Infrastruktur, um die entsprechenden Länder, die sie da besetzt hatten und die sie sich unter den Nagel gerissen hatten, sag ich mal, zu plündern. Und da haben sie mit dieser Infrastruktur natürlich sozusagen auch einer, in Anführungsstrichen gesagt, Verbesserung für die Länder herbeigeführt. Und am Anfang ging das ja auch noch, also jetzt auf Südafrika bezogen, einigermaßen friedlich. Mhm. Das begann erst mit diesem 1857 Edikt, was ich eben erwähnt hatte, mit der Trennung von Religionen für Schwarze und für Weiße. Und das ging dann weiter, dass 1910 war das ziemlich genau, eine Kommission eingesetzt wurde, die eine neue Administration sozusagen aufgebaut hat in Südafrika und erstmal Ethnien getrennt hat, und zwar in den 4 Provinzen, die auch dann später noch da waren. Das waren Natal, Kapkolonie, Oranje, Freistaat und Transvaal. So, und diese 4 Ethnien, die gründen die Südafrikanische Union. Und diese Südafrikanische Union, die steht unter weißer Kontrolle. Das heißt, die weißen Kolonialherren haben diese Union, diese Partei, diesen Zusammenschluss, dieses Gebilde gegründet und haben es sich selbst sozusagen untertan gemacht, indem sie kein Wahlrecht für Schwarze und für Asiaten gegeben haben. Das war auch ganz, ganz wichtig. Asiaten spielten also auch eine sehr, sehr untergeordnete und unterdrückte Rolle in Südafrika. Sie haben, wie später wir das aus Deutschland kennen, mit den Nürnberger Rassegesetzen sexuelle Kontakte zwischen den Bevölkerungsgruppen unter Strafe gestellt. Und diese Bevölkerungsgruppen wurden jetzt offiziell, Anführungsstrich, als Rassen bezeichnet. Das heißt, 1910 wird zum ersten Mal sozusagen per Definitionem gesagt, es gibt unterschiedliche Rassen, immer alles in Anführungsstrichen gesagt, in unserem Land, und die haben unterschiedliche Rechte. So, und damit ist das Fundament für Apartheid gelegt, und damit ist das Fundament sozusagen gelegt, dass alle Gesetze, die fortan beschlossen wurden, immer sozusagen zweifach waren. Also die eine Hälfte für die Schwarzen, was hat das dann für die Weißen und so weiter. Also es waren immer sozusagen doppelspurig. Wenn also die Weißen etwas durften, durften es die Schwarzen nicht. Und entsprechend strikt war dann auch die Trennung in der Gesellschaft. Das gesamte öffentliche Leben war durch diese Rassentrennung gekennzeichnet. Das können wir uns wirklich nicht vorstellen. Das ist
Das gab es ja noch in meiner Jugend. War das ja noch war Apartheid ja völlig normal in Südafrika. Da saß halt Mandela im Knast. Es gab dann dieses große Konzert.
Ja, klar. Weltweit und so. Aber du kannst es dir trotzdem nicht vorstellen.
Nee, aber allein die Bilder, ne? Wasserspender, ja, genau, nur für genau. Weiße, nur für Schwarze, Bänke, genau. Nur für Weiße. Das ist schon genau. Völlig. Auf was genau. Das für ein verwalterischer Aufwand auch sein muss, das aufrechtzuerhalten. Ja,
da können wir jetzt auch lange drüber spekulieren und rumrätseln. Das gilt natürlich auch für die Nazi-Zeit. Da gibt es ja wirklich sehr viele Parallelen. Also diese Rassenideologie oder diese Vorstellung, dass eben Rassen unterschiedliche Wertigkeiten, weil sie unterschiedlichen Blutes sind, oder all dieser Unsinn, der sozusagen als Idee, als Metaebene dahinter steckt, der brauchte natürlich tatsächlich einen gewaltigen Verwaltungsapparat und auch einen Verfolgungsapparat. Also ich bin ja der festen Überzeugung, dass der NS-Staat auch dadurch kaputt gegangen ist, weil er eben viel zu viel investieren musste in die Verfolgung seiner Gegner und unglaubliche Aufwendungen betreiben musste, um diese Wahnsinnsideologie durchzusetzen und gleichzeitig noch Kriege zu führen oder einen stark großen Krieg zu führen. Das ist natürlich dann schon wahrscheinlich irgendwann auch zu viel. Jedenfalls bleiben wir bei Südafrika. Es gibt also keinen Bereich des öffentlichen Lebens, der sozusagen gleichgerecht ist, also Schwarze und Weiße nebeneinander. In Arbeitsplätzen gab es das nicht, in der Ausbildung gab es das nicht. Es gab die Vorschrift, dass Schwarze nur 3 Tage in einer Stadt sein durften, danach mussten sie wieder rausgehen. Und es entstanden eben, damit die Städte den Weißen vorbehalten blieben, entstanden diese schwarzen Wohnghettos, die sogenannten Townships. Das waren im Grunde genommen erstmal Bretterbuden, später wurde das ein bisschen mit Steinen erweitert und mit richtigen Dächern drauf. Aber im Grunde genommen waren es Löcher, die sozusagen im Gegensatz zu den tollen Villen, die sich die Weißen gebaut haben, wirklich eine, da fehlt einem euch das Wort zu, eine das Frechheit ist schon viel zu
Favela,
wenig.
Das ist, ne?
Ja, das ist Favela, und das sind einfach, also Karl Marx hat das, hat daraus die Lumpenproletariats Gedanken gemacht, und so ähnlich ist das auch gewesen. Und die Weißen, also wer immer mal da war in Südafrika während der Apartheid, der wird dann erstaunt festgestellt haben, dass die Weißen das vollkommen in Ordnung fand. Das gab keine große Diskussion sozusagen, ob man das jetzt machen sollte oder was da eigentlich ist oder ob das überhaupt geht und so. Das war alles nicht der Fall.
Gab's denn so weiße, ich sag mal, wie nennt man das denn, irgendwelche Bürgerrechtsbewegungen, die trotzdem dagegen versucht haben zu arbeiten und zu kämpfen, zu argumentieren?
Ja, es gab natürlich den ANC.
Ja gut, aber das ist ja eine schwarze Bürgerrechtsbewegung gewesen. Also die Frage,
ja, genau, haben
die Weißen auch irgendwas organisiert?
Nein, natürlich nicht. Überhaupt nicht, weil die waren natürlich, die fanden das ja super. Also da muss man ja mal, ich meine, die wären ja verrückt gewesen, hätten sie das gemacht. Also muss man ja fairerweise sagen, dann würden sie sich ans eigene Fleisch geschnitten haben. Also das fanden die schon sehr gut, und die haben sich damit auch eingerichtet. Und die fanden das eben in Ordnung, ich sage das alles in Anführungsstrichen, dass die Schwarzen ausgenutzt werden, dass sie auch ermordet wurden. Also ich bin zu der Zeit mal in Südafrika gewesen. Du fährst also auf einer großen Straße, Richtung Namibia war das. Und du siehst am Straßenrand liegt ein erschossener Schwarzer, und zwei bullige Farmer putzen das Gewehr sozusagen und warten darauf, dass die Polizei kommt und den armen Mann da abholt. Das heißt, es war normal.
Den, so zynisch das klingt, den Müll wegräumt. Ja, weil die so waren kann man ja, das also sagen. Schwarze dürften ja für Weiße dann auch im Wesentlichen wertlos gewesen sein, oder?
Absolut. Die waren als Arbeitssklaven. Wert
als, okay,
als naja, Arbeitssklaven. Arbeitssklaven.
Ja, Menschenmaterial sozusagen.
Ja, aber wie gesagt, wir dürfen das, mit unseren Maßstäben kannst du das nicht erfassen. Das ist einfach, man steht da staunend davor und du sagst dann, wieso? Also wie kommen die dazu? Warum ist das passiert? Wer hat das sozusagen, wer hat das hier zu verantworten?
Das hältst du ein, zwei Generationen aufrecht. Diese gesamte und diesen gesamten Unterdrückungsapparat, der ja auch, dich nicht an Bildung teilhaben lässt und alles Mögliche. Und schwuppdiwupp hast du ein vermeintlich gutes Argument dafür, sie weiter unterdrücken zu dürfen, weil die sind ja dümmer, die müssen ja angeleitet werden, die sind ja, weißt du, das ist ja, so funktioniert ja der Trick. Ja, jeder, der dann von außen kommt und sagt, hör mal, das sind Menschen wie du und ich, wie könnt ihr die so behandeln? Sagst du, nee, sind sie ja nicht, guck mal, wie die sich benehmen, guck mal, wie die wohnen.
Ja, ja.
Ne? Du hast immer so Pseudo-Argumente dann, die du anbringen kannst, um deine eigentlich hirnlose oder hirnrissige Ideologie von vor 100 Jahren weiter zu rechtfertigen und weiter zu untermauern.
Ja, ja, es ist tatsächlich, also ich habe das so erlebt, dass du, wenn du dich in Südafrika aufgehalten hast und du warst in irgendeiner weißen Wohngegend, dann hast du überhaupt keine Schwarzen gesehen. Da waren nur Weiße unter sich und es gab davor und dahinter gab es so Stoppschilder und Straßenkontrollen, die eben dafür gesorgt haben, dass das eine rein weiße Wohngegend bleibt. Und wenn du mit dem Auto Downtown Johannesburg gefahren bist, dann war klar, rote Ampeln sind nicht dazu da anzuhalten, sondern allenfalls ein bisschen aufzupassen, weil du einfach Sorge haben muss, dass der einer mit dem Stein die Scheibe einschlägt und dass dir die Handtasche geklaut wird. Es gab dann tatsächlich, und das muss man dann auch sagen, allerdings war das dann nach Sharpeville, also auch gegen Ende der Apartheidszeit, offene Gewalt auf den Straßen von Südafrika.
Hat man in den weißen Vierteln auch keine Schwarzen als ja, Personal gesehen, Gärtner?
Doch, das schon. Okay. Das schon. Aber die waren nicht, sie waren natürlich, als Gärtner waren sie da und als Arbeitskräfte eben halt. Die wurden angefahren und abends wieder abgeholt. Das war wie das liebe Vieh, wurde einfach dafür gesorgt, dass die also auf gar keinen Fall irgendwo reinkamen. Ich habe da ein Haus besucht von einem weißen, sehr reichen Südafrikaner, der dann voller Stolz zeigte, welche Sicherungsmaßnahmen in seinem Haus vorhanden sind. Und die größte Sicherheitsmaßnahme waren Panzertüren, Panzerglas und Mauern, die den Einschlag von Flugabwehrgeschützen aushalten würden. Das war das Schlafzimmer. Und im Schlafzimmer befand sich ein Safe. Der war so dick wie die Panzertür der Deutschen Bank. Und da lagen halt Waffen drin und Geld und Schmuck und was weiß ich nicht alles. Und er sagte, wenn da einer dran will und ich hier in diesem Raum bin, dann gehe ich an den Schrank, hole mir meine Pumpgun raus und wenn einer die Tür tatsächlich aufkriegt, den knall ich einfach über den Haufen. Die Tür geht einen Schlitz weit auf und ich halte drauf. Ist auch egal, wer dahinter steht. Und ich saß da als Westeuropäer und dachte mir, boah, was ist das für eine hundselende Scheiße.
Ja, vor allen Dingen sperrt er sich ja selbst in ein Gefängnis. Nicht nur in seinem Haus, sondern auch in seiner gesamten Denkwelt, in seiner Vorstellungswelt, stecken diese Leute ja in Gefängnissen eigentlich.
Natürlich.
Und merken es noch nicht mal. Das ist, es hat so eine doppelt absurde Ebene eigentlich. Also es ist an sich schon unsinnig. Und dann aber auch, wenn du das auf den Einzelnen, auf den vermeintlichen Profiteur, den Weißen, das siehst du ja auch in, Brasilien, ja, die Oberschicht, die sich abschotten muss, die im Grunde den gesamten Tag in Angst lebt. Das ist ja auch ein Scheißleben. Da würdest du ja als aufgeklärter Westeuropäer eigentlich auch denken, ja, der muss doch irgendwann mal merken, dass das Kacke ist, den ganzen Tag Angst zu haben. Da ändert man doch lieber mal was an den Bedingungen, die dazu führen, dass du Angst hast.
Also das Geheimnis der sozialen Marktwirtschaft lautet ja nicht einfach nur, dass man den Markt so ein bisschen bändigt, sondern dass der Reiche in Ruhe seinen Reichtum verfressen kann, weil der Arme von ihm was bekommt.
Genau.
Ja, und wenn er das eigentlich nicht mehr tut und einfach reinen, wie nennt man das, Manchester-Kapitalismus hier fährt, dann wird der Arme Rabatz machen und dann hat der Reiche auch nichts mehr davon. Also das ist genau richtig, wie du sagst, und so habe ich das damals auch empfunden. Und die Situation spitzte sich sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg immer mehr zu, makabrerweise, muss man wirklich sagen. Es gab die weißen Nationalisten in Südafrika, die waren glühende Hitler-Anhänger und die haben auch angeboten, auf seiner Seite zu kämpfen, während die Schwarzen natürlich das Gegenteil waren. Und die Kolonialmächte, die da in Südafrika gewesen sind, waren auch auf der Seite der Anti-Hitler-Koalition. Also das Land war da auch sehr zerrissen, sage ich einfach mal. Aber es gibt eben viele Sachen, die auch aus der Nazi-Zeit dann nach Südafrika rübergeschwappt sind, eben über diese Connections. Aber es gibt eben auch sehr viel grundsätzliche Unterschiede. Und das muss man einfach einmal wenigstens erwähnt haben. Denn die Apartheid kennt eben keinen Holocaust. Das ist wirklich ein gravierender Unterschied. Ansonsten gibt es sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Sie waren beide biologistisch, sie waren beide gewaltbereit, sie waren beide hierarchisch. Es gab sogenannte Minderwertige, ja, das waren also bei denen die Schwarzen, bei uns waren es die Juden, bei denen waren es Kranke und bei uns waren es Asoziale oder bei beiden waren es Asoziale. Und das vierte schließlich, wo sie sich sehr ähnlich sind, waren, sie haben dieses System mit allen Möglichkeiten durchgezogen, die ein Staat hat. Also per Gesetz, per Gewalt und per Judikative, also per Gerichtsentscheiden. Aber es gab eben keinen Holocaust und das ist wirklich ein gewaltiger Unterschied. Gleichzeitig muss man aber schon sagen, beide Systeme sind absolut verbrecherisch gewesen und haben natürlich sowohl in Südafrika als auch in Deutschland langfristige Schäden und Folgen nach sich gezogen. Das kann man bis zum heutigen Tage noch sozusagen nachvollziehen.
Wenn ich jetzt so meine Nazi, wenn ich mich jetzt mal zum Nazi mache, ne, oder zum weißen Südafrikaner mache, eigentlich ist es ja faszinierend, dass die keine Massenvernichtung gemacht haben da unten in Südafrika, weil damit hätten sie ihr Problem, ihr vermeintliches, ja auch gelöst gekriegt.
Aber dann hätten sie selber arbeiten müssen und dann hätten sie selber, ja, dann hätten sie keine Arbeitssklaven mehr gehabt. Und das ist ja das Idiotische auch. Also ich meine, wir reden das jetzt alles theoretisch immer alles in Anführungszeichen.
Ja,
also
natürlich,
wer immer jetzt
Gott,
schreibt,
unsere Hörerschaft ist ja nicht blöd, mein Gott.
Okay, also das völlig Bekloppte auch bei den Nazis war eben, dass sie sozusagen, also es gibt, sagen wir es anders, es gibt die Theorie, hätten sie nicht so brutal unterdrückt und so furchtbar gemordet, wären sie vermutlich in vielen Ländern, die sie besetzt haben, mit offenen Armen empfangen worden. Mhm. Weil eben viele Leute tatsächlich, insbesondere in Osteuropa, gedacht und gehofft hatten, dass die Deutschen sozusagen ihre Situation wirtschaftlich und politisch verbessern würden im Vergleich zu den Systemen, die sie zu der Zeit hatten.
Ja.
Und das Abstoßende, Ekelerregende und dann letztendlich auch Tötende für die Nazis war eben diese unglaubliche Brutalität gegenüber allen Menschen, die ihrer bekloppten Ideologie im Wege standen. Ja. Und das ist im Grunde genommen auch, selbst wenn du, ich ziehe keine Plattenvergleiche zwischen heutigen Populisten oder Rechtsextremisten und den Nazis. Das ist wirklich Unsinn. Aber dieses immer nur Verweisen auf, das sind die Flüchtlinge schuld, das sind irgendwelche Politiker oder Altparteien schuld und nicht an das Problem selber dran gehen, das ist eben so ein Denksystem, das auf jeden Fall scheitern wird oder im Chaos endet. Keine Ahnung. Aber
ja, das ist ja auch eine Form von Scheitern, ne?
Ja, das ist auch eine Form von Scheitern. Aber jedenfalls, das ist einfach Unfug. Es ist einfach Unfug. Und das muss man versuchen klarzumachen. Aber das will ich jetzt gar nicht wieder ausführen, das haben wir schon oft genug
ja
gemacht. Also, Schapfe, genau. Wir gehen also weiter und das Problem, also mit der Apartheid-Politik wurde natürlich immer virulenter nach dem Zweiten Weltkrieg, als eben die weißen Nationalisten die Wahlen gewonnen haben und sozusagen eine feste Macht im Lande waren. Und das liegt übrigens daran, dass die Schwarzen nicht wählen durften. Hätten sie wählen können und wäre der ANC zugelassen worden, hätte der natürlich gewonnen. Mhm. Aber das war eben rein tatsächlich nicht möglich. Und es gibt diese Separierung der Schwarzen, wird also gnadenlos in alle Bereiche durchgezogen und dagegen sozusagen gibt es natürlich schwarze Gegenbewegungen, die aber zunächst einmal gewaltfrei sind. Also der ANC in seiner frühen Zeit ist gewaltfrei. Mhm. Nelson Mandela ist im Übrigen auch schon ganz früh dabei, auch Desmond Tutu und andere, die wir später wieder kennen. Mandela hat am Anfang tatsächlich den gewaltfreien Widerstand propagiert und wir haben dann so gemacht, es gibt Boykottaufrufe zum Beispiel, da wurden also südafrikanische Waren nicht so gekauft, da wurden weiße Geschäfte nicht betreten, da wurden es wurden Streiks gemacht, es wurden Dinge gemacht, die das System so hier und da, ich sag mal, torpedieren.
Ziviler
und dann natürlich,
Ungehorsam, hä?
Ja, ziviler Ungehorsam, aber dann auch schon so ein bisschen mehr. Also es war jetzt nicht alles Gandhi-mäßig, aber es war schon nicht mit der Waffe in der Hand.
Okay.
So, und die Welt hat darauf reagiert. Das gab, das hast du eben schon gesagt, diese weltweiten Aid-Concerts für ANC-Häftlinge und für Nelson Mandela natürlich später auch. Aber das war eben nur die eine Seite. Das System der südafrikanischen Apartheid konnte sich deshalb aufrecht und am Leben erhalten, weil eben die meisten Staaten weiter mit dem Land Handel getrieben haben. Und weil die USA zum Beispiel UN-Resolutionen verhindert haben, die das Land an die Ecke gestellt hätten. Und das gilt natürlich auch für uns. Also wir haben da auch munter weiterhin südafrikanische Früchte gegessen und haben uns in keinster Weise sozusagen darum geschert, wer da gerade im Gefängnis sitzt.
Man muss auch wirklich mal sagen, es war ja auch, also wenn ich mich so zurückerinnere in meine Jugendzeit, die 80er Jahre in Westdeutschland, Südafrika, wahrscheinlich ist das auch deren Glück gewesen, war halt so weit weg auch. Du hattest ja auch nicht die Informationsressourcen wie heute. Du hattest drei Fernsehprogramme, paar Zeitungen.
Ja, das ist schon klar.
Aber so kam mal was. Ja. Aber das war überhaupt nicht so im Bewusstsein, was für ein Unterdrückungsregime da eigentlich am Werke ist, ne?
Naja, man hätte es schon ahnen können. Genau. Also wir sind jetzt, der Anlass der Sendung ist ja das Massaker von Sharpeville. Das ist im Grunde genommen der Auslöser gewesen und deswegen ist es eben so ein wichtiges Datum. Sharpeville ist ein kleines südafrikanisches Dorf oder Städtchen. Dort stehen an einem bestimmten Tage im März 6.000 bis 7.000 Schwarze, die einen Pass wollen. Mhm. Und den Pass gibt es aber so nicht und sie bleiben einfach da stehen und völlig aus heiterem Himmel und ohne größere Vorwarnung fängt die Polizei an, scharf zu schießen. Und killt also jede Menge Schwarze, schießt ihnen teilweise in den Rücken, weil die laufen dann weg und dann wird trotzdem hinterher geschossen. Also wirklich ein richtig, im Grunde genommen eine Hinrichtung. Und da lassen also weiße Polizisten ihre Wut raus, ihre Frustration raus. Sie dominieren, sie wollen ihre Macht zeigen. Ich weiß nicht, wie man das psychologisch anders noch erklären kann, aber jedenfalls, es muss irgendwie ein völliger Wahnsinn gewesen sein. Und diese Aktion von Sharpeville 1960 bringt dann den ANC dazu, den gewaltfreien Pfad zu verlassen und zu sagen, okay, und jetzt müssen wir auch anfangen, Gewalt zu nutzen oder zu verüben, um dieses System abzulösen. Und diesen Wechsel macht auch Nelson Mandela mit. Und dieser Wechsel führt dann letztendlich dazu, dass er im Gefängnis landet mit diesem großen Prozess, der also auch weltweit Beachtung gefunden hat. Also wir wussten das schon alle. Dann von da an sozusagen werden diese Bilder transportiert, die du auch im Kopf hast oder die wir alle früher in den berühmten drei Programmen auch gesehen haben, also die Massaker in den Townships, diese in so schwarze Menschenmassen hineinfahrenden Polizeijeeps. Ja. Diese schwer bewaffneten, riesige Knüppel mit den Schilden und den dicken Helmen auf dem Kopf. Also diese Bilder sieht man alle und gleichzeitig weiß man eben, Nelson Mandela ist im Gefängnis. Und mein besonderer Lieblingsfreund damals war ja Franz Josef Strauß. Den kennen vielleicht noch der ein oder andere. Der war damals CSU-Parteichef und bayerischer Ministerpräsident. Der ist also in den 80er Jahren nach Südafrika gefahren, hat also als Zitat Folgendes gesagt: Es gibt dort keine Unterdrückung der Nicht-Weißen durch weiße Herrenrasse, sondern positiv religiöses Verantwortungsbewusstsein für die Entwicklung der nicht weißen Bevölkerungsschichten.
Heilige Scheiße.
Das ist ein Zitat. Und wir haben, also das war sozusagen einer der Punkte, der mich dann auch in sehr viele Anti-Strauß-Kampagnen getrieben hat. Zu der Zeit war auch Maggie Thatcher in Großbritannien die Premierministerin. Die hat gesagt, der ANC ist eine terroristische Organisation. Und
stimmt,
Israel,
das war die Wahrnehmung hier bei uns, ja.
Ja, ja, klar. Und Israel hat mit der südafrikanischen Regierung auf militärischem Gebiet zusammengearbeitet. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere auch noch an den Skandal, den wir hier in Deutschland hatten. Die Regierung von Niedersachsen soll angeblich oder tatsächlich, das weiß ich selbst gar nicht, Blaupausen für den Bau eines U-Bootes an die südafrikanische Regierung weitergeleitet haben. So dass die sich sozusagen aufrüsten konnten und halt immer weiter diese Politik machen konnten. Also insofern ist Sharpeville tatsächlich ein Wendepunkt in der südafrikanischen Geschichte und zwar zunächst einmal zum Schlechten. Und das änderte sich dann, als eben diese ganzen Solidaritätsveranstaltungen, die Hilfsgeschichten, die gemacht wurden, die Boykotte in westlichen Ländern gegen Waren aus Südafrika, die Informationen, die dann durchsickerten, Desmond Tutu, der Erzbischof von Kapstadt, der war hoch angesehen in der Welt, der reiste durch die Gegend und hielt Vorträge und berichtete eben von Mandela im Gefängnis. Die Regierung in Kapstadt und Pretoria hat dann auch irgendwann gemerkt, wir müssen mit dem Mandela irgendwas machen, wir können ihn ja nicht da im Gefängnis sterben lassen. Ich meine, hätten sie schon können, aber das hätte vermutlich dann noch größere Aufregung ergeben in der Welt. Und da kam es dann irgendwann dazu, dass eben unter Frederick de Klerk, der letzte weiße südafrikanische Präsident, ich sag mal, ein Kommunikationsprozess stattgefunden hat oder begonnen hat zu den inhaftierten ANC-Führern rund um Nelson Mandela. Die wurden dann verlegt in ein sehr viel besseres Gefängnis mit sehr viel mehr Annehmlichkeiten, soweit man im Gefängnis Annehmlichkeiten haben kann. Und dann kam es eben dazu, dass man gesagt hat, gut, also wenn ihr der Gewalt abschwört und wenn ihr jetzt nicht ein großes Massaker an uns veranstaltet, dann machen wir das, hören wir auf damit und versuchen uns zu versöhnen. Und was ich wirklich, also man kann natürlich über diese Apartheid noch 5 Stunden weiterreden, aber was ich wirklich extremst beeindruckend finde an Südafrika, ist im Grunde genommen die Zeit zwischen 1990 und sagen wir einfach mal 2000.
Wahrheitskommission und so, meinst du?
Genau, das ist da keine, es hat keine Rache gegeben.
Wahnsinn, ja.
Also es hat wirklich, das ist unglaublich. Also der Nelson Mandela mit dieser Versöhnungskommission, aber auch Desmond Tutu und andere haben das hinbekommen, den Schwarzen zu sagen, wir vergelten jetzt nicht Gleiches mit Gleichem. Wir werden nicht die Weißen jetzt aus dem Land schmeißen. Wir werden sie nicht umbringen. Wir werden sie nicht enteignen in dem Maße, wie ihr das wollt und so weiter. Mhm. Und diese Versöhnungs- und Wahrheitskommissionen, die überall getagt haben, haben eben, das wurde hinterher sehr kritisiert, das soll man auch sagen, aber sie haben eben tatsächlich auch viele Täter ungeschoren davonkommen lassen, unter der Voraussetzung, dass sie die Wahrheit sagen. Mhm. Ich meine, das muss man sich auch mal vorstellen. Die Schwarzen, die also 100 Jahre gelitten haben, haben
was
gesagt,
für
wir
eine
wollen
menschliche Größe dazu gehört.
Unglaublich, unglaublich. Ja, ja. Wir wollen wissen, warum ihr das gemacht habt. Und wenn ihr uns das wahrheitsgemäß sagt, dann dürft ihr gehen. Ja. Also das ist wirklich großartig. Also für uns jetzt hier im Schaukelstuhl mit Bier und Chips, für die Schwarzen im Lande war das sehr schwer zu ertragen. Und es gibt auch jede Menge Kritik daran, nämlich eben, ihr habt zu viel Versöhnung mit den Tätern gemacht und viel zu viel Amnestie ausgesprochen und viel zu wenig Gerechtigkeit walten lassen im Sinne der Auffassungen der Opfer. Und ein letztes noch, stell dir mal vor, wir hätten das beim Ende der DDR mit den Leuten gemacht, die in der DDR wirklich für schwerste Verbrechen zuständig waren. Ich sag mal Erich Mielke. Ja, hätten wir eine Wahrheitskommission gemacht und hätten den Typen sagen lassen, erzähl mal, wie das war.
Ja.
Erich, wie war es denn so? Und dann hätte der gesagt, ich erzähle euch das jetzt wahrheitsgemäß, so wie ich das weiß. Er gibt uns Akten und Dokumente, er belegt das alles. Ja. Und er sagt, ich bin zuständig gewesen für, ich glaube, 900 Mauertote. Und ich habe auch 1932 da in Berlin geschossen, das war ich auch. Und dann hätten wir dann gesagt, okay, mein Freund, da ist die Tür. Das hätte ich mir angeguckt. Es ist auch schwer zu, also es ist für die Opfer schwer zu ertragen,
ja,
muss ich schon sagen.
Aber ich fürchte ja, es sagt sich natürlich leicht, weil ich bin kein Opfer von gar nichts. Ich fürchte halt, dass das der einzige Weg ist.
Ja, also wenn du Südafrika nimmst, das geht ja jetzt, wir wollen es nicht übertreiben. Südafrika ist jetzt kein blühender Staat.
Das dauert halt Generationen, um das dann letztendlich in Ordnung zu bringen. Aber wenn du anfängst, Rache zu nehmen, fängst du eine neue Eskalation an.
Ja, das könnte schon passieren, aber überleg dir mal bitte, wie viel 1000 DDR-Familien unter dieser verdammten Stasi gelitten haben und wie viele Menschen unschuldig im Gefängnis waren und wie viele Familienangehörige einen Mauertoten zu beklagen hatten und so weiter. Und da sitzt dieser Typ, der das sich ausgedacht hat, die beiden Erichs, ja, die sitzen da und die müssen nur erzählen, wie es war, und dann dürfen sie nach Hause gehen zu Kaffee und Kuchen. Das ist einfach schwierig. Und
das ist absolut,
die Südafrikaner haben es gemacht und dazu gehört wirklich, das ist ein großer Chapeau, den ich da mache, weil das ist schon sensationell.
Absolut. Und vielleicht ist auch der Vergleich mit der DDR nicht ganz so gelungen, weil da war es ja nun so, dass letztendlich diese 17 Millionen Bürger in der DDR in der Bundesrepublik sozusagen aufgegangen sind, wodurch sich das Ganze auch ein bisschen verwässert hat und sowas. Ne? Und es ist ein Wohlstand gekommen und so. Man müsste mal gucken, wie wäre es denn gelaufen, wenn Südafrika in einer ähnlichen Situation wie die DDR an ihrem Ende gewesen wäre. Also
ja,
ich finde es schwierig. Also du hast auch,
es ist schwierig, klar,
auch nicht so systematisch gemacht und so. Es ist alles, ja, aber trotzdem, wenn ich versuche, mir zu überlegen, die Hälfte meiner Familie ist von Leuten mit einer anderen Hautfarbe als meiner umgebracht worden und auf einmal soll ich sagen, okay, Schwamm drüber. Ich weiß gar nicht, ob ich das könnte.
Schwierig.
Das ist, ja, ich finde das faszinierend. Also, ja.
Genau.
Was lernen eigentlich heutige Unterdrückte daraus, aus dieser Geschichte der Apartheid?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie daraus etwas lernen, weil die Geduld einfach nicht da ist und weil sie in einer Situation sich befinden, die so ausweglos ist für sie, dass ich irgendwie denke, was würdest du eigentlich tun? Also wir schreiben ja gerade das Buch zur einen Stunde History und da gibt es so verschiedene Kapitel und da geht es eben natürlich auch ab und zu mal um Unterdrückte und um Themen, wo man sagt, warum haben die das eigentlich so gemacht? Und ich denke mir, das sind einfach wirklich sehr unterschiedliche Situationen. Du bist einfach, du darfst nicht unterschätzen, wenn du in einem Polizeistaat lebst und du einfach Angst hast, ja, dass der Nachbar dich denunziert und dann die Bullen vor der Tür stehen. Wenn du dauerhaft Hunger hast, also überleg dir mal die Menschen in Venezuela, ja. Die leben in einem der reichsten Länder der Welt. Da gibt es so viel Öl, ja, das ist unfassbar. Aber sie haben Hunger. So, und sie müssen auf die Straße gehen, das ist ja passiert im Sommer 2017, glaube ich, oder 16 oder 18, jedenfalls vor kurzem. Die haben da, der Spruch war, wir wollen essen. Mhm. Da stell dir das mal vor. Und also wenn du so verzweifelt bist, dass es dir auch egal ist, ob einer kommt und dich umbringt, weil du hast keinen Ausweg mehr, dann machst du das vielleicht. Aber wenn du noch Auswege siehst und dich irgendwie anders versuchen kannst, über Wasser zu halten, dann wirst du erstmal eine ganz, ganz lange Zeit kuschen. Mhm. Glaube ich jedenfalls. Und der Punkt, bis du das machst, der muss so massiv sein, wie eben auch zum Beispiel in der DDR, dass du auf einmal, du siehst ein Schlupfloch, weil da gibt es den Gorbatschow, der erzählt auf einmal ganz komische Sachen, die du bisher nicht für möglich gehalten hast in der Sowjetunion oder überhaupt im Ostblock. Und dann sammeln sich die Ersten, ach guck mal, das wäre doch eine gute Idee. Und dann geht das so, weißt du, das dauert so ein paar Jahre und dann auf einmal ist der Punkt da, jetzt sind wir so viele, jetzt können wir das machen. Aber das dauert eben und das muss man, also ich war noch nie in so einer Situation, deswegen kann ich mir das nur zusammen salbadern irgendwie.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 16. März 2020, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.
Ist nicht tot.